Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Michael Abudaken. Michael, schön, dass wir heute mal wieder ein geburtshilfliches Thema haben. Du hast dich bereit erklärt, mit mir die viel diskutierte Leitlinie vaginale Geburt nochmal zu besprechen. Also, herzlich willkommen im NeoCast.
Ja, ich danke dir sehr. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dich aber kurz vorstellen, auch wenn das wahrscheinlich nicht notwendig ist, aber trotzdem. Professor Dr. Michael Abudaken, du hast in den 80er Jahren in meiner Heimatstadt in Berlin studiert, dann am Humboldt-Klinikum und Auguste-Victoria-Krankenhaus deine Weiterbildung zum Facharzt absolviert. Und seit 2005 bist du Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am St. Josef-Krankenhaus in Berlin. Und seit 2013, wenn ich es richtig sehe, Professor für Geburtsmedizin am Studiengang Hebammenkunde an der Evangelischen Hochschule in Berlin. Und seit 2019 bist du jetzt ärztlicher Direktor am St. Josef-Krankenhaus in Berlin-Tempelhof.
Ja,
viele Funktionen. Außerdem hast du noch viele Funktionen in renommierten Fachgesellschaften, Organisationen, bist da ziemlich aktiv und warst auch Koordinator der bewussten Leitlinie. Und Bevor wir jetzt ins Detail gehen, meine Frage an dich, was habe ich noch vergessen, was für dich wichtig ist?
Naja, ich glaube, dass mein Engagement für das Stillen tatsächlich ein Lebensthema ist, was quasi mich die ganze Zeit begleitet. Ich bin ja lange auch der Sprecher der Nationalen Stillkommission gewesen, war, glaube ich, einer der ersten Männer in Deutschland, der auch diese internationale Stillberater-Ausbildung gemacht hat und die Prüfung absolviert hatte. Habe ich dann irgendwann nicht wiederholt, weil das dann für mich nicht mehr so wichtig war. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, ein Punkt. Und ich glaube, worauf ich auch stolz bin, ist, dass ich in Berlin eigentlich derjenige war, der es geschafft hat, dass eben der erste akademische Studiengang kam für Hebammen. Das war ja durchaus in der Zeit schon vorgedacht, als das so eigentlich deutschlandweit erst langsam Thema war. Ja. Und da habe ich ganz gut dazugelernt, wollen wir es mal so sagen, in beide Richtungen. Sowohl wie man als Lehrer sich dort eben einbringen kann und wie man so einen Studiengang strukturieren kann, aber auch ein bisschen, was die Auswirkungen davon sind, genau.
Nicht schlecht. Ich glaube, da hast du auch gleich eine Antwort noch parat auf meine nächste Einstiegsfrage so ein bisschen, ob du ein besonderes Erlebnis oder eine Erfahrung, die du gemacht hast, gerne mit uns teilen möchtest, so ein bisschen außerhalb der Leitlinie jetzt.
Oh ja, also wenn du einen Geburtshelfer nach Erlebnissen fragst oder einem Frauenarzt, okay, dann ist natürlich jetzt eine ganze Menge, die mir einfällt. Also vielleicht Erlebnisse, die ich jetzt Richtung Neo hatte oder Richtung jetzt auch deiner Profession, sind vielleicht zwei nette Sachen. Einmal war ja Herr Professor Opladen derjenige, der in der meiner ersten Klinik, also im Humboldt-Krankenhaus, der entsprechende Koordinator war des Kinderanteils. Und von dem habe ich sehr viel gelernt, quasi Betrachtungsweisen der Neonatologie insgesamt. Das hat mich frühzeitig mit auf den Weg gebracht, das gemeinsam. Ich glaube, das ist so eines der Wesentlichen. Und wenn es um die Neonatologie geht oder um die Kinderheilkunde, ist mein nächstes Erlebnis, dass Herr Lauterbach bei mir war zu vielen Gesprächen im letzten Jahr und er dann in einem Interview in Amerika, wo er eine Professur hat, sagt, er hätte sich mit den großen deutschen Kollegen, Experten auseinandergesetzt, unter anderem mit dem sehr bekannten Kinderarzt Professor Abudaken. Ich bekam daraufhin Anrufe von einigen von deinen Kollegen, die mir gratulierten. Meine Antwort darauf war, naja, die einen sagen herzlichen Glückwunsch, die anderen sagen Beileid zu diesem Ehrentitel.
Also ich würde es als Ehre sehen.
Ja, ich auch natürlich. Was gab es Schöneres als Experte, als Frauenarzt oder Geburtshelfer als Experte für die Neonatologie zu gelten, genau. Ja, das dazu.
Perfekt. So, um jetzt die Besonderheiten der Leitlinie vaginale Geburt besser verstehen zu können, hätte ich eine kurze Bitte. Kannst du uns also kurz berichten, wie das Vorgehen bei der vaginalen Geburt am Termin noch so vor 20, 30 Jahren ausgesehen hat?
Ja, ich kann es tatsächlich berichten, weil ich seit 86 in dem Fach unterwegs bin. Also ich habe 86 die Approbation erhalten und habe dann eben in der Gynäkologie Geburtshilfe angefangen. Ich glaube, dass die Strukturen, die damals bei der vaginalen Geburt akzeptiert waren, eigentlich schon sehr viel mehr bei dem noch lagen, wo sie jetzt wieder liegen. Also das heißt, tatsächlich die Natürlichkeit der Geburt war zu dem Zeitpunkt noch ein ganz anderes Thema. Ich kann mich gut daran erinnern, dass damals mein damaliger erster Chefarzt ziemlich unglücklich war, als die damals üblichen Anteile des Kaiserschnitts von 14%, 15%, 12% plötzlich so Richtung 16%, 17% gingen und wir sehr kritisch diskutiert haben, was das denn für eine Auswirkung ist. Ich habe damals schon in Berlin zumindest erlebt, dass die physiologische Geburt eigentlich mehr oder weniger im Aufgabengebiet der Hebammen lagen und wir Ärzte und Ärzte eigentlich nur dabei sein durften, positiv begleitend. Ich habe damals eine große Liebe im Kreißsaal dann gehabt, wie das so als junger Arzt ist, hatten wir also mit einer Hebamme längere Zeit zusammen und wir haben also heftigst alles Mögliche diskutiert, damals fing man mit Einleitungen an und so weiter. Und neben der großen Liebe war letztendlich doch viel, viel Fachthema mit dabei. Und das waren damals eigentlich schon Themen, die jetzt später nochmal eben aufgearbeitet wurden, dieser Art und Weise. Also von daher, ich glaube, in der Zwischenzeit, also seit also vielleicht 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, wo so weltweit auch losging, dass die Kaiserschnittraten so stark angestiegen sind, dass da viel mehr Unterschied war zu dem, was wir jetzt in der vaginalen Leitlinie uns wünschen und fordern, als das eben tatsächlich vor gut 30 Jahren der Fall war.
Das ist ja immer wieder spannend, diese Wellenbewegung in der Medizin. Ne? Von dem einen Extrem ins andere Extrem. Das haben wir in der Neonatologie so ein bisschen ähnlich. Aber das ist echt spannendes Phänomen. Ja. Und wie kam es jetzt dazu, dass so eine S3-Leitlinie, ich meine, das ist ja schon eine hohe Qualität von der Leitlinie, verfasst wurde oder eventuell verfasst werden musste?
Naja, ich weiß nicht, ob du mich gerade hast stöhnen hören bei dem Begriff S3-Leitlinie, wie kam es dazu? Das ist tatsächlich eine große Last, die auch auf meinen Schultern mit lag. Also es ist so, dass wir um 2013, 2014 in Berlin ein großes Treffen hatten, das politisch letztendlich ausgelöst war, wo es darum ging, wo geht denn jetzt die Geburtshilfe hin und was machen wir mit den Sektio-Zahlen? Also die Pandemie-Sektio war damals großes Thema auch hier. Und in diesem Rahmen kam es dann tatsächlich mit Hilfe der Politik letztendlich, beim AKF war das, also beim Aktionskreis Frauengesundheit in Berlin, angesiedelten und war eben politisch sehr gut gesetzt. Und in diesem Roundtable gab es dann die Idee, die man völlig neidlos Frank Lufen zugestehen muss, der damals sagte, naja, lass uns doch eine Leitlinie installieren, vielleicht auch mal von der Politik mit unterstützt, die sich mit den Indikationsstellen zum Kaiserschnitt auseinandersetzt. Okay. Und das ist passiert. Die Finanzierung war am Schluss dann doch ein größeres Drama, so wie wir das von Frank gehört haben. Die ganze Installation war auch schwierig. Aber in dieser Konstellation S3-Leitlinie gemeinsam mit Hebammen und so weiter sind wir eben zusammengekommen. Und in diesem Rahmen kam dann quasi die weitere Idee auf, wenn wir über den Kaiserschnitt reden, dann müssen wir eigentlich auch über die physiologische Geburt reden. Und das ist dann installiert worden, nicht mit richtig den Geldern von der Politik, so wie das eben bei der Sektio-Leitlinie war, sondern als Idee der Unterstützung gab es damals die Möglichkeit, eben Literaturrecherche zu machen.
Okay.
Und darüber reden wir vielleicht später nochmal, was das letztendlich bedeutet hat. Also das war der entscheidende Punkt. Und das eigentliche große Thema, was die Leitlinie am Schluss auch so politisch gemacht hat, ist, dass eben natürlich gesagt wurde, wenn ihr über physiologische Geburt sprecht, dann müsst ihr das mit den Hebammen gemeinsam koordinieren. Das war die erste völlig berechtigte Forderung. Es gab vorher nämlich ein paar Leitlinien, die S2 oder S1 Charakter noch hatten, wo über Hebammen gesprochen wurde, aber nicht mit den Hebammen.
Okay, ja.
Das war sehr ungeschickt sicherlich. Hm. Und das ist hier eben installiert worden. Und das nächste Thema war, dass es eben um die physiologische Geburt insgesamt gehen sollte, also nicht nur um die Klinikgeburt. Und wir waren uns war bewusst, dass das eine sehr schwierige Aufgabe wird, wenn man das nicht differenziert. Wir haben aber gehofft, dass das Verständnis dafür durch uns transparenter gemacht werden kann. Und das hat nachher so ein bisschen zu den Schwierigkeiten geführt, auf die du bestimmt noch zu sprechen kommen möchtest.
Da wollte ich sagen, es fällt ja auf, dass wirklich viele Fachgesellschaften, Interessensgemeinschaften und so weiter beteiligt sind. Und der Großteil ist auch, wenn man es liest, relativ harmonisch. Aber es gibt an einigen Stellen so Themen, die nicht einheitlich abgestimmt werden konnten. Ja. Kannst du uns da noch so einen kleinen Einblick in diesen Entstehungsprozess geben, wie das so ablief?
Naja, wir haben sowohl für den Kaiserschnitt als auch für die physiologische Geburt, so macht man das bei S3-Leitlinien, erstmal weltweit geguckt, was gibt's denn an internationalen Vorgaben? Und dann kann man die nach einem bestimmten wissenschaftlichen Prinzip werten und daraus festhalten, was sind denn Leitlinien guter Qualität oder sehr guter Qualität. Okay. Und in beiden Fällen, sowohl bei der Sektio als auch bei der quasi vaginalen Geburt am Termin, haben wir letztendlich als Vorbild England bekommen. Das waren die eigentlichen Leitlinien, die dort eine Vorbildfunktion haben könnte. Also wenn du willst, auch so ein bisschen Blaupause, macht mal sowas. Und haben eben die sogenannten NICE Guidelines genommen. Die NICE Guidelines haben halt einen Vorteil uns gegenüber, die werden nicht primär erarbeitet von den Expertinnen, sondern das sind Epidemiologen, die sich die ganzen Daten anschauen und nach bestimmten Mustern das durchsuchen. Also erstmal wertfrei von all den zusätzlichen Interessen, die da hineinkommen. Und dann werden die von Expertinnen und Experten umgesetzt. Natürlich muss man sagen, letztendlich auf Studienbasis, die eben häufig nicht aus Deutschland kommt. Das ist ja immer das, die Frage, ist das übertragbar oder nicht, wie bei allen Leitlinien. Und dadurch gab es eine Vielzahl von Vorschlägen, was man wie einbringen soll. Interessanterweise, ich hätte gar nicht, also in dem Entstehungsprozess war mir nicht so klar, dass die eigentlichen Kampfthemen, die wir jetzt am Schluss hatten, also vor allen Dingen CDG-Aufnahmen und so weiter, dass das das große Problem ist, weil ich hatte viel mehr Sorge darauf, eingehen zu müssen, was ist der ideale Geburtsort, was muss man für Bedingungen haben, für die, wie gesagt, für die physiologische Geburt.
Das ist ja spannend, ja. Also hätte es nicht ausgereicht, die NICE Guidelines einfach ins Deutsche zu übersetzen?
Ja, das kannst du nicht machen. Wenn du eine S3-Leitlinie S3-Leitlinie möchtest, dann musst du quasi die Prozesse nochmal einzeln bewerten. Okay. Du kannst eben bei einer hohen Evidenz sagen, das ist klar und da braucht man nicht groß zu diskutieren. Ich weiß ja, dass ihr in der Neonatologie oder auch in der Pädiatrie die ähnliche Probleme habt wie wir. Wir haben eben tatsächlich nach dem normalen Standard der äußeren studienbedingten Evidenz eine sehr schlechte Studienlage. Geburtshilfe wie auch Neonatologie, Pädiatrie sind eben Bereiche, wo wir nicht in dem Maße nach Oxford-Kriterien höchste Studien machen können, doppelt verblindet, multizentrisch und so weiter. Und dadurch kriegst du deine gerichtsfeste Wahrheit gesagt. Sondern wir haben halt einen großen Anteil an Dingen, wo dann doch die Expertinnenmeinung zählt. Das war ja auch ein Lernprozess, der am Anfang für große Irritationen beigetragen hat, nach dem modernen Ding der Evidenz, nach der modernen Sichtweise der evidenzbasierten Medizin, bezieht man ja mittlerweile die intrinsische Evidenz mit ein. Das war aber zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben, noch ungewöhnlich. Das kannte man nicht. Und da wurde natürlich sofort vermutet, wenn man mit der intrinsischen kommt, also der Evidenz, die aus Empirik kommt, dass das eben Totschlagargumente seien von den Nichtwissenschaftlern, also insbesondere den Hebammen, so Anführungsstriche, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Totenkopf oder irgendwie sowas, was man da als Beispiel einsetzen würde, ja. Und da siehst du schon alleine, wenn du diese Ansätze hast, dass man eigentlich schreiend wegwenden muss, wenn einem so eine Koordination angeboten wird. Ich war damals so blöd, dass ich wollte das eben schaffen, dass man das hinkriegt. Und ich bin auch nach wie vor an vielen Punkten sehr stolz, aber es gibt auch viele Punkte, wo ich heute sagen würde, das müsste man eigentlich nochmal ein bisschen anders anpacken.
Ehrlicherweise bin ich mir nicht so sicher, ob David Sack jetzt so als Vater der evidenzbasierten Medizin so glücklich gewesen wäre über diese intrinsische Evidenz, aber das ist ein ganz anderes Thema, kann man lange drüber diskutieren. Und
ich glaube schon, dass er das sehen würde, weil er natürlich auch verstehen muss, dass es bestimmte Dinge gibt, die du einfach nicht mit Studienbasis auf seine Idee hinaus prüfen kannst. Beispiel der Fallschirme im Absturz Flugzeug, ohne Evidenz bringt das was? Das ist ja so ein bisschen auch in die Richtung geht, aber natürlich es ist schwierig. Und dann der dritte Punkt, der neu war, ist, dass wir dort tatsächlich ja wie jetzt überall bei S3-Leitlinien entsprechend auch die Beteiligten mit zu Worte kommen lassen. Und da gab es natürlich und gibt es immer noch auch Streit, wer sind eigentlich die Vertreterinnen der Beteiligten, der Frauen, der Paare, der Kinder. Und nun war das bei uns vor allen Dingen Motherhood, die was sehr angegriffen wurde, auch im Nachhinein von vielen. Ich kann nur sagen, in der Zusammenarbeit mit denen in dieser Leitlinie habe ich die als sehr konstruktiv erlebt, aber auch sehr auf Wissenschaft basierend. Mhm. Die Kollegin, die das gemacht hat, hat das sehr toll begleitet. Mhm. Zum Teil mit Dingen unterlegt und dargestellt und erarbeitet, die sehr viel mehr Inhalt hatte, manchmal als so manche andere Beiträge, die wir bekommen haben. Also, aber du siehst, wie dann die Politik anschließend, also die Politik dann anschließend drauf stoßschlägt und sagt, das sind doch gar nicht unsere Vertreter und so. Also das ist eben
schwierig. Ja. Und dieses Thema mit fehlender Evidenz, das kenne ich auch sehr gut aus den Reanimations-Guidelines, dass bei gleicher Evidenzdatenlage unterscheiden sich die europäischen von den amerikanischen Reanimationsempfehlungen, weil es unterschiedlich interpretiert wird.
Genau. Das ist hier auch ein Thema gewesen. Und da muss man sagen, dass die eigentliche Krux und der hohe Widerstand, der auch kam, war ja zum Beispiel, was das Aufnahme-CTG anging. Und wir haben argumentiert und haben gesagt, dass diese Leitlinienentwicklung kam übrigens, dieses Kapitel kam primär von uns Ärzten. Das waren also zwei Kollegen, die sehr namhafte Geburtshelfer sind, die dieses Thema erarbeitet haben und die NICE-Guidelines und nochmal die aktuellen Guidelines dazu überprüft haben. Es ist nicht.
Okay, aber da können wir gleich reingehen. Ja. Ich glaube, wir haben den Spannungsbogen jetzt perfekt aufgebaut.
Okay.
Jetzt die kurze Frage nach dieser langen Vorrede. Sind wir wirklich gespannt auf die Inhalte? Jetzt die Frage, kannst du die wichtigsten Neuheiten kurz zusammenfassen? Was ja bei 259 Seiten, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht so problematisch sein dürfte.
Nein, gar nicht. Also. Es ist manchmal schwierig, ob man sagen kann, die wichtigsten Dinge sind die und die, oder ob ich jetzt beeinflusst bin von den letztendlich schwierigsten Themen, die immer wieder diskutiert worden. Ich würde es mal so zusammenfassen. Also ich fand sehr wichtig, dass wir in dieser Leitlinie miteinander, Ärzte, Hebammen, Pflege und alle, die da eben beteiligt sind, festgehalten haben, dass ein gewisser Informationsstand bei der Aufklärung da sein muss. Die partizipative Entscheidungsfindung, die Darstellung der und die Einbeziehung unserer Frauen, Paare, Patientinnen, wie du es auch immer nennen möchtest, in unseren Entscheidungskaskaden, das war schon ein großer Wurf, glaube ich. Der ist auch insgesamt sehr gut angekommen und hat uns auch sehr geholfen, dass wir deutlich weniger Widerstand bei einigen erlebt haben, die gesagt haben, okay, das ist schon mal eine gute Sache, dass das besprochen wurde. Das ist in der ganzen Medizin ein großes Thema geworden und ist in der Neuigkeit insofern gut, weil man eben von vornherein sehr respektvoll überhaupt erstmal fragt, wollen Sie jetzt Informationen haben, sollen wir Sie mit einbeziehen, jetzt hat sich eine Situation ergeben, wollen Sie das wissen, sollen wir es tun und wenn ja, wie gehen wir damit um? Das ist ein großes Kapitel, mit der letztendlich den respektvollen Umgang schon mal sehr klar gemacht hat.
Das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch, ne? Diese partizipative Entscheidungsfindung hast du bei jedem einzelnen Aspekt immer sehr betont, finde ich wichtig.
Genau, wichtig und ich glaube wirklich wichtig. Also wir entscheiden nicht mehr für die Frauen oder für die Männer oder für die im Sinne der Kinder, sondern wir entscheiden halt, versuchen gemeinsam Stand herzukriegen. Das war eine der wesentlichen Sachen. Die zweite wesentliche Sache war aus meiner Sicht, dass wir eben auch hinsichtlich der Außerklinik sehr klar formuliert haben, ab welchen Punkten die klinische Beteiligung da sein muss. Das ist tatsächlich sehr viel widerstandsloser passiert als im umgekehrten Fall. Also das war ja durchaus auch ein Akt zu sagen, in die Außerklinik, die könnte uns ja eigentlich in Deutschland ohnehin egal sein, weil das so wenig Fälle sind. Aber es ist eben, weil es eben um die physiologische Geburt ging, erstmal geklärt worden. Das dritte ist, dass wir versucht haben, gemeinsame Standards herzustellen und dabei festgestellt haben, dass es eben keinen guten gemeinsamen Standard gibt. Ich denke, die Forschungsausgabe, die daraus erwächst, was ist Qualität in der Geburtshilfe, wäre durchaus ein wichtiges Thema. Das ist leider in aller Diskussion ein bisschen verschütt gegangen. Ich fand das ein super Ergebnis, weil tatsächlich im internationalen Bereich nochmal sehr klar wurde, was sind denn eigentlich tatsächlich Qualitätskriterien, die wir vielleicht auch juristisch nehmen können? Also oder was waren denn bis jetzt juristische Qualitätskriterien, die eigentlich keine sind? Abgabe, pH-Wert und so weiter als wesentlicher Punkt. Was gilt in der Außerklinik beim gesunden Kind? Was ist notwendig, wenn ein Kind letztendlich primär gesund zur Welt kommt oder eine unkomplizierte Schwangerschaft hat? Das war wichtig. Dann war aus meiner Sicht oder ist aus meiner Sicht wichtig, dass man nochmal den Blick der Ärzte und Ärzte schult, dass es die physiologische Geburt eine physiologische Geburt ist. Und das war meines Erachtens, und das ist meines Erachtens nach wie vor der Hauptpunkt, der auch in dieser heftigen Diskussion schön herausgearbeitet. Du warst ja dabei, als wir in der DGPM auf deinem schönen Kongress diese sehr kontroverse Diskussion mit den Österreichern hatten, wo ja sehr ich auch persönlich angegriffen wurde. Da habe ich nicht zu Unrecht gesagt. Ich glaube, so manch einer wäre froh, der Leitlinien mit Mühe gemacht hatte, wenn anschließend das so viel Aufmerksamkeit hat wie unsere Leitlinie. Und die Diskussion darum, was ist Physiologie und Nicht-Physiologie oder warum haben wir denn so wenig Studien und warum sind wir Ärzte eigentlich so wenig oder Ärztinnen so wenig daran beteiligt, kann ich nur beantworten, tja, weil wir eben tatsächlich diesen Bereich der Physiologie eigentlich als Ärztinnen nie richtig wahrgenommen haben, sondern dieses Feld natürlich den Hebammen jetzt überlassen haben und dementsprechend kommen Studienergebnisse, die viel mit Hebammenarbeit zu tun haben. Also Sensibilisierung auch der Universitäten, die sich ja furchtbar aufgeregt haben zum Teil, in Richtung, macht dann Forschung in dem Bereich, bringt uns Daten in dem Bereich. Was ist denn notwendig an Interventionen, um eben so ein Kind und eine Mutter nicht zu gefährden? Und wo kann man tatsächlich darauf verzichten, um nicht überzureagieren? Das ist sozusagen der Punkt. Und auch ein Punkt eben zu sagen, ja gut, wie viel an Pathologie haben wir da eigentlich in den Kliniken, dass wir alle so behandeln müssen? Ne? Was ist unerwartet, was ist nicht unerwartet? Das sind eben die großen Fragezeichen. Ne?
Das wollte ich gerade fragen. Da sind keine Zahlen drin. Ne? Wie viel ist eigentlich, wie viel können wir ausgehen, wie viel Prozent ist eine normale physiologische Geburt, oder?
Nee, weil das können wir auch nicht. Es ist ja auch mit gefragt worden nach dem Motto, warum haben wir denn jetzt nicht die Pathologie definiert, wenn es zum Beispiel ums Aufnahme-CTG geht. Und dann kann ich ja sagen, nee, das, wenn man, jeder Versuch, das zu definieren, ist halt letztlich muss mangelhaft sein. Man muss wirklich davon ausgehen, dass man als Fachleute letztendlich den physiologischen Bereich gut umschreiben kann. Wir wissen alle, und ich meine, das ist ja auch eines der Argumente, warum wir Fachgesellschaften alle und übrigens auch nach dieser Leitlinie eher Empfehlungen durchführen wollen, dass eben keine Geburten ohne möglichst schnellen Zugriff, unter anderem durch euch, durch die Neonatologen da ist. Wir wissen ja alle, dass es den unerwarteten Notfall gibt. Deshalb so haben wir auch argumentiert, was die Hausgeburtsfrage anging oder die Frage des Geburtsorts anging, dass wir keine guten Daten haben, um das Risiko zu stratifizieren. Da wird man uns auch nicht in die Falle locken, das geht halt nicht. Ja. Es gibt diesen schlimmen Zwischenfall bei einer völlig unerwarteten Situation, wo man heilfroh ist, wenn ein Mario um die Ecke steht mit seinem Team und uns kompetent unterstützt.
Ja, genau. Ja.
Also das sind so die großen Spannungsbögen, würde ich sagen.
Deswegen habe ich nicht ganz verstanden, da gab es ja gerade um diese, sozusagen in der Präambel gab es so einen Widerspruch irgendwie mit den österreichischen Kollegen. Ja. Ich habe den nicht ganz verstanden, weil beide ja eigentlich gesagt haben, dass eine außerklinische oder eine Geburt immer im Team erfolgen soll.
Ja, genau. Die Präambel, die Österreicher haben protestiert, was das Monitoring angeht. Die akzeptieren eben nicht, dass das CTG im physiologischen Bereich bei der Aufnahmesituation und nur in dieser Situation oder bis zur Eröffnung, in der Eröffnungsphase auch noch hinein eben nicht den Wert hat. Das gibt genug Studien, die zeigen, dass das eben keinen Vorteil bringt, vor allem die Hypoxie nicht anzeigt in dieser frühen Phase im Sinne der Physiologie. Wenn wir irgendein Zusatzkriterium haben, ist ganz anders. Da haben die sehr cool protestiert und wir haben einen Protest drin von den Hebammen, was die Verortung des Geburtsorts
angeht. Episiotomie, also oder?
Ja. Genau, ja, genau. Ja, bei der Episiotomie auch. Das fand ich allerdings, muss ich sagen, schwierig, aber so what? Da haben ein paar Geburtshelfer auch, die im niedersten Bereich sind, haben sich gefreut, dass die mediane Episiotomie nicht ganz raus ist. Wir bleiben eigentlich dabei, dass das nicht, also dass man erstens auf die Episiotomie verzichten sollte, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, also aus kindlicher Sicht vor allen Dingen. Und wenn man sie schneidet, dass man sie in 60 Grad bilateral schneiden soll. Der Einwand stammt von den Schmerzen und von den möglichen Belastungen von den Frauen. Deshalb kam dort der Einwand von Motherhood rein. Wie gesagt, mitgetragen, durchaus auch von Berufsarbeitskollegen, die da drin waren. Das ist sicherlich nicht das große, schwierige Thema gewesen. Nee, ich glaube, das Problem mit Österreich, wenn ich das so sagen darf, das wird ja vielleicht auch im österreichischen Raum gehört, das Problem mit den Österreichern war, dass wir bedauerlicherweise, aber bedauerlicherweise wegen des Schicksals, jetzt nicht wegen der Person, den österreichischen Vertreter quasi verloren haben. Der ist erkrankt und dann auch recht rasch verstorben. Und es kam dann zu einem Wechsel der Österreicher zu Thorsten Fischer, den ich sehr mag, ansonsten mit dem ich immer sehr gute Diskussionsgespräche hatte. Und er hat den schon abgestimmten Anteil des CTGs halt sehr stark fokussiert. Und wir haben es nicht geschafft, die Diskussion so ausführlich zur Vollendung dieser Leitlinie so hinzukriegen, dass man mit einem Konsens nachher rausgeht, sondern haben gesagt, okay, dann ist es eben so, dass die dort hinein intervenieren können. Wie gesagt, nochmal, es geht, was das CTG angeht, ausschließlich um die physiologische Situation.
Bei Aufnahme.
Mit all dem, und wir haben reingeschrieben, dass das nur durchführbar ist, wenn eine 1:1-Betreuung durch Hebammen möglich ist, weil sonst kannst du gar nicht so engmaschig auskultieren. Wir haben reingeschrieben, dass das Team das möchte oder also trainiert sein muss, die Hebammen in der Auskultation. Und wir haben reingeschrieben, dass es nur im Falle einer risikoarmen physiologischen Schwangerschaft möglich ist. Damit ist für mich, ehrlich gesagt, auch in meiner Klinik sind praktisch 80% aller Fälle raus, weil entweder hast du nicht genug Personal, die da für Zeit haben, das ist in den meisten Kliniken der Fall, oder du hast die Frauen gar nicht genug kennengelernt vorher, um abschätzen zu können, ob die ein Risiko hat, sodass du, dass der eigentlich die Gefahr überhaupt nicht bestand. Aber du siehst, wenn man CTG angreift, ich weiß nicht, was bei euch gleichwertig ist, vielleicht Frau Abgar oder irgendwie sowas, was Jahrzehnte irgendwie sozusagen ein wesentlicher Bestandteil ist, wenn du das angehst, dann hast du echt ein Problem.
Ja, aber ich fand es interessant. Also ich hatte ja im Vorfeld schon diese Diskussion ums CTG mitbekommen. Mir war aber ehrlicherweise nicht bewusst, dass ihr das ja explizit reingeschrieben habt, dass man Herzfrequenz abhören soll, 1:1 Betreuung haben muss und so weiter. Also dass ja damit eigentlich ein gutes Umfeld geschaffen ist, dass das Kind ja nicht unüberwacht ist in dieser Phase da. Ja.
Ich danke dir sehr, du hast sie wirklich gelesen. Die meisten Leute, und ich muss dir sagen, auch jetzt die Kritik von Herrn Uphoff, dass das eben kriminell sei und ganz furchtbar sei, da gab es zum Glück auch Stimmen aus den Ordinarienkonvent, die ja ansonsten sich furchtbar darüber gefreut haben, weil die ja so dagegen waren. Ja. Weil es ist ja bekannt, dass an den Universitätskliniken vor allen Dingen physiologische Geburten stattfinden. Herr Uphoff hat... Also wir haben die Uphoffs dieser Welt eigentlich auch mit der Leitlinie durchaus gemeint, weil wir wissen zumindest als geburtshilfliche Gutachter, wie viel Unsinn manche geburtshilflichen Gutachter Sachverständigen über das CTG reinschreiben und hineininterpretieren. Ja. Und wir waren eigentlich ganz froh, mal zu sagen, Achtung, da besteht gar nicht so eine starke Evidenz zu der Situation. Ihr müsst vor Gericht schon genauer hingucken, warum es zu einer entsprechenden Problematik kommt. Das weißt du auch aus kinderärztlicher Sicht. Wann passiert der Schaden und so weiter? Und wir wissen alle, ich glaube, das kannst du gerade vorweg bestätigen, dass die Hauptprobleme, wenn es ums CTG geht, im Grunde genommen was mit einer hochakuten Situation zu tun haben, nämlich in der Regel mit der Plazentalösung. Also das ist der Hauptkiller für spätere Hirnschäden. Und da nützt den Aufnahme-CTG gar nichts. Also dass ein Kind quasi sukzessive ein Problem bekommt, das ist bei ein paar Entitäten da, das erkennst du aber dann auch mit dem Hörrohr. Also von daher, diese Diskussion habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden, aber es geht um Gott-CTG in Deutschland, vor 50 Jahren entwickelt und so.
Okay. Wusste ich gar nicht, dass in Deutschland das entwickelt wurde.
Das ist ja von Amacher in der Nähe von Tübingen. Vor ein paar Jahren haben die 50 Jahre CTG gefeiert. Da sollte ich einen Festvortrag halten. Da habe ich gesagt, ein gewisses Problem da.
Siehst du, der Podcast bildet. Ich finde es so schade, dass es so emotional ist. Also ich fand es extrem toll, dass so eine Leitlinie auch diskutiert wird und es gibt einfach unterschiedliche Auffassungen, aber man sollte es nicht ganz so emotional angehen, weil jeder hat da so eine halbwegs vernünftige Begründung dahinter.
Das entspricht übrigens wunderbar der partizipativen Entscheidungsfindung. Weil dann, wenn du keine Evidenz hast, kannst du furchtbar hin und her streiten. Ja. Und dann ist jeder hat irgendwie recht, weil jeder kennt irgendjemanden, der hat schon mal gesehen, wie irgendwas passiert ist und so. Ja. Und dann wird es eben emotional. Und es wird dann natürlich auch emotional, wenn dein Lebenswerk irgendwie nochmal in Frage gestellt wird. Das habe auch gemerkt, dass bestimmte Leute völlig angezeckt waren, weil man merkt, das ist ein lebenslanges Thema gewesen. Und jetzt kommen da plötzlich ein paar, die sagen, das ist gar nicht mehr so wichtig.
Ja. Na klar. Jetzt haben wir viel über die kontroversen Punkte diskutiert. Was mich aber auch noch sehr verwundert hat, war, ihr habt ja relativ deutlich immer das Verb soll verwendet. Mhm. Also ist ja sehr ungewöhnlich für eine Leitlinie. Die wird ja häufig auch bei fraglicher Evidenz eher als könnte, würde, sollte oder so ein bisschen vorsichtiger formuliert. Aber das war bei euch an, ich würde mal schätzen, 80% oder sowas, war immer eine Soll-Formulierung.
Das hängt mit dem Empfehlungsgrad zusammen. Das ist AMF-Sprache. Das klingt ja zum Teil auch ganz bescheuert. Also wenn man eine hohe Evidenz hat, dann muss das Soll rein, weil daraus entsteht eben quasi, genau, wenn die Evidenz nicht eindeutig ist, dann muss da Sollte rein. Wir haben das gerade bei den kritischen Punkten durchaus überlegt. Also man sollte kein CTG auf CTG schreiben. Das hätte aber den klaren Evidenzen widersprochen. In dieser kleinen Gruppe der physiologischen Kinder führt eben das Aufnahme-CTG in höherem Maße zu einer Intervention und hat keinen großen Nutzen. Das war sozusagen Hintergrund. Ich bin ja üblicherweise jemand, der, glaube ich, eher als Diplomat gilt. Und dadurch bin ich auch in vielen Prozessen beteiligt gewesen, wo ich mal versucht habe, den anderen jeweils zu sehen und irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu kriegen. Das war jetzt in dieser Thematik hier wirklich zum Teil kaum zu stemmen, weil eben tatsächlich die einzelnen Interessen doch ziemlich groß waren. Es kommt natürlich dazu, muss man sagen, und das erleben wir gerade in der Geburtshilfe sehr aktiv, dass doch auch Sorgen da sind, dass die Hebammen doch so eine starke Übermacht bekommen, dass wir als Ärztinnen und Ärzte eben durchaus nicht mehr so wahrgenommen werden. Tatsächlich ist es ja momentan so, dass die Politik sehr schnell zuhört, was Hebammen sagen, sich auf deren Podien mitsetzen und so weiter. Und wir als Geburtshelfer eher manchmal so ein bisschen hinterher gucken und sagen, oh Mensch, hätten wir eigentlich auch diese Präsenz haben wollen. Ich wäre froh, wir würden das alles gemeinsam weiter stemmen. Ja. Also, und zwar zu dritt. Also die Hebammen und die Pfleger zu viert dann, die Frauen so betreuen, dass das eben dabei was Gutes rauskommt. Aber es ist manchmal nicht so ganz leicht.
Ja, ich glaube, das ist, dazu muss man zuhören und auch ein bisschen auf den anderen eingehen können.
Genau.
Zwei Punkte, die ich ganz spannend fand. Erstens, dass ihr auch so versucht habt, die ganze Evidenz zu eruieren bezüglich der nicht-medikamentösen Schmerzminderung oder Unterstützung unter der Geburt, sei es Akupunktur, sei es Homöopathie oder Akupressur oder so. Da gibt's ja auch nicht so viele Daten dazu, ne? Aber das wird ja in der Praxis relativ häufig angewendet, wenn ich so mitbekomme.
Ja, das war ja natürlich auch mit ein Teil, dass wir gesehen haben, dass es bestimmte Dinge gibt, die eben keine Evidenz richtig haben. Und die Anästhesisten haben dieses Kapitel mit großer, großer Leidenschaft und Intensität betrieben. Die waren auch gut vorsensibilisiert, weil es vorher bei der Sektorleitlinie gerade mit der Anästhesie intern auch doch ziemlich viel Diskussion gab, was ist notwendig, was nicht. Deshalb waren die da sehr offen. Wir haben wirklich, glaube ich, tatsächlich an Bord gehabt, Peter Kranke, der tatsächlich auch das Lehrbuch geschrieben hat für Anästhesie und Geburtshilfe. Mhm. Und wenn man eben auf die Daten schaut, das wissen wir ja von Homöopathie insgesamt, bei Akupunktur ist das eben auch schwierig, gibt es eben keine so richtig guten Daten. Ne? Die Zuwendung scheint immer das Thema zu sein. Mhm. Nun ist aber tatsächlich Zuwendung als Schmerztherapeutikum, das ist ja gut untersucht, was die 1:1-Betreuung angeht. Also das ist klar, wenn die Frauen gut und intensiv betreut werden, dann haben sie eben weniger Angst und dementsprechend weniger Schmerzen. Dieser Zuwendungscharakter fehlt natürlich im Kreißsaal, was die Homöopathie angeht. Also von daher sind die Daten in der Homöopathie noch schlechter.
Ja, stimmt.
Normalerweise in der normalen Betreuung, ich glaube, das gilt ja auch für euch Kinderärzte, da gibt es ja einige, die auch durchaus ein großes Kollektiv an Eltern haben, die eben eher homöopathische Unterstützung wollen. Da ist ja immer die Anamnese und das Gespräch und sich Zeit nehmen, der wahrscheinlich eher der Faktor als diese hochpotent gemischten Dinge, die man da verabreicht. Ne? Und das haben wir natürlich gezeigt und dementsprechend gibt es dafür auch keine Evidenzen, die sich darstellen. Der tatsächlich, was schmerztherapeutisch angeht, ist gar keine Frage, dass der absolute Goldstandard, die Periodontalanästhesie ist, wenn man das eben möchte, entsprechend angesetzt werden muss. Und dann muss man eben über die möglichen Nebenwirkungen und so weiter adäquat aufklären. Ja, genau.
Kannst du vielleicht noch ein paar kurze Worte zur Wassergeburt sagen, was ihr da geschrieben habt?
Naja, Wassergeburt, dazu gibt es ja eine ganze Menge Daten letztendlich. Wir wissen die Vor- und Nachteile der Wassergeburt. Tatsächlich ist es so, dass die Wassergeburt per se kein Thema ist für größere Geburtshilfen. Das sehen wir überall. Das ist gibt so ein paar spezielle, sehr kleine geburtshilfliche Abteilungen. Das Risiko besteht immer dann, wenn dieser Diving-Reflex nicht mehr auslösbar ist, weil das Kind eben ein Problem hat. Von daher waren wir vor der unüberwachten Wassergeburt. Es gibt ja tatsächlich, was die Wassergeburt ist, angibt, immer schon und auch jährlich weiterhin Todesfälle, die dann vor allen Dingen im häuslichen Bereich auftauchen. Also bis hin zu katastrophalen Fällen, wo Frauen meinten, sie müssten in der Badewanne ihr Kind alleine kriegen und dann unter Wasser gehalten haben, weil sie dachten, solange der unter Wasser ist, ist ja der Diving-Reflex da und die Mutterkugel ist ja noch dran und so. Und da kann das auch weiter vor sich hintauchen, bis es dann gut war. Es gibt so zwei Fälle aus Frankreich, die so berichtet sind. Also das ist der Punkt. Ich glaube, dass wir all die Spielarten versucht haben, der Geburtshilfe ein bisschen mit darzustellen, abzuarbeiten. Da kann man keine Für- oder Wider-Situation darstellen. Letztendlich ist immer der entscheidende Punkt, hast du Erfahrung da drin, hast du Zeit da drin und wie reagierst du, wenn es ein Problem gibt? Ne? Und Wassergeburt, von daher gehört die Wassergeburt, finde ich, auch nach wie vor. Ich war in Berlin der Zweite, der überhaupt mit Wassergeburten damals Ende der 80er angefangen hatte. Das gehört nach wie vor in die klinische Hand. Denn wenn was passiert, braucht man dann natürlich erst recht euch.
Ja. Okay. Das war eine tolle Zusammenfassung. Gucken wir mal so einen Blick in die Zukunft oder werfen wir einen Blick in die Zukunft bezüglich vaginale Geburt. Du hast die 20, 30 Jahre zurückgeguckt. Was denkst du in 10 Jahren? Was wird da nicht mehr zu finden sein oder was wird da für Neuigkeiten zu finden sein in der Leitlinie?
Naja, ich bin gespannt, ob man die Leitlinie wieder auflegen wird in der Form, wie sie jetzt da ist. Also mit der Verortung alle Geburten physiologisch. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht in Zukunft doch mal guckt, eine Aufteilung doch zwischen physiologischer Geburt in der Klinik und Außerklinik macht. Oder vielleicht insgesamt das Geburtsbestreben in der Klinik mit den Abänderungen dann, was passiert bei Pathologie und so weiter. Und eben, die, wenn man will, Außerklinik nochmal. Oder man lässt das ganz bewusst und sagt, nee, wir wollen doch diesen kleinen Bereich so mit haben gemeinsam. Also das wird die erste entscheidende Frage sein. Die Zukunft der Geburtshilfe insgesamt, glaube ich, es wird ein größeres Zusammenwachsen aller Level geben. Da beziehe ich erstmal die Außerklinik mit rein, weil ich auch deutliche Tendenzen sehe in der Außerklinik, dass sie verstanden haben, dass sie eine sehr große Nähe zu ärztlichen Kompetenzen brauchen. Also Geburtsstrukturen, die heute schon so angelegt sind, dass sie auf Klinikgeländen sind, ist eigentlich das Thema. So ist es ja auch in England geregelt. Diese Birth Center sind ja auf den normalen geburtshilflichen Kliniken drauf und werden dort eben von den Hebammen primär geleitet und dann übergeleitet, wenn man es sagen würde. Überleitung sollte man halt vermeiden. Das heißt, das Risikokollektiv in der nicht physiologischen Geburt muss vorher sehr genau verortet sein. Das ist, manchmal gibt es da so Spezialistinnen, die meinen, sie können irgendwie alles draußen machen, Beckenendlagen und so weiter. Das sollte man natürlich vermeiden, weil da braucht man eventuell ärztliche Kompetenz. Und der nächste entscheidende Punkt ist, dass wir schon toll finden, und ich finde das auch nach wie vor sehr beruhigend. Ich habe ja viele Jahre in der Klinik gearbeitet, wo die Kinderärzte eben nicht vor Ort waren, sondern Kurbrüsten. Ich finde das sehr beruhigend. Das hilft auch, die Physiologie weiter zu fördern, wenn man weiß, dass wenn es kippt, man dann Fachleute da hat, die eben zugreifen können und unterstützen können. Ich glaube, dass eure Kunst sich so entwickelt hat, dass das eben einfach nicht mehr durch uns Frauenärzte oder durch Hebammen oder durch Anästhesisten ausgleichbar ist. Also von daher die Forderung, dass zumindest das theoretische Hinzuziehen von Kinderärzten in sehr kurzer Zeit und kompetenten Kinderärzten in sehr kurzer Zeit möglich gemacht wird, da sehe ich schon die Zukunft. Ich glaube, wir werden ähnlich verfahren wie in England. Es wird ein paar große Zentren geben. Viele der kleineren Kliniken, glaube ich, werden in diese Zentren hineinfließen. Und wir werden in den schwächer besuchten Bereichen Satelliten aufbauen müssen, die aber dann schnellen Zugriff bekommen. Und vielleicht brauchen wir dann auch irgendeine Struktur, wo man, also weiß ich nicht, Hubschrauber oder Autos hat, mit denen eben dann Teams rausfliegen können in die Peripherie, um dort zu unterstützen, falls es tatsächlich dann ein Problem außerhalb gibt. Aber geplant sollte man sicherlich alle Risiken möglichst in Zentren entwickeln. Ja.
Und für die Überbrückung halte ich Telemedizin noch für extrem sinnvoll da.
Ja, klar. Also
nur für die Überbrückung. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man es dazu sagt, so wie du gerade gesagt hast, es müssen Teams denn vor Ort sein.
Ja.
Aber für den Fall der Überbrückung ist es vielleicht eine gute Ergänzung.
Ja, genau. Ja, wobei die Überbrückung, die stelle ich mir jetzt in den Fällen, die ich mir vorstelle, wüsste ich nicht, was man da telemedizinisch machen soll. Weißt du, wenn du musst ja notfalls eine Sektion machen können, du musst eben ein Kind intensiv versorgen können. Das sind, also die CTG-Überwachung ist da ferne mit irgendeinem Hiwi.
Nee, ich hatte jetzt wirklich, um Gottes Willen, ich hatte jetzt wirklich für diese neonatologische Expertise, dass man jemanden hat, der vor Ort einen Anästhesist oder so, oder einen Kinderarzt, der erstmal die Erstversorgung machen kann, sich aber dann die High-End-neonatologische Expertise dazu holen können.
Das ist auf jeden Fall
der Gedanke.
Genau. Ja, das ist ja der auch, glaube ich, auch in unserer gemeinsamen Leitlinie zu den Versorgungsstrukturen. Das war ja auch zwischen uns so ein bisschen Streitpunkt. Wir fordern ja für die Geburtshilfe in den Zentren letztendlich eben die weitergebildeten Spezialistinnen, also für spezielle Geburtshilfe und Pränatalmedizin. Und wir hatten eigentlich so für uns auch die Vorstellung, dass eine solche Persönlichkeit sofort quasi mit am Kind sein muss, bei Frühgeburtlichkeit vor allen Dingen.
Ja, das auf alle Fälle.
Nicht nur Fachärzte, sondern eben tatsächlich auch weitergebildete Neonatologen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen brauchen, bis wir da eine gute Verteilung haben. Vielleicht kann man in den Fällen dann wirklich, wenn die Fachärzte, Pädiater oder Anästhesisten da sind, den spezialisierten Neonatologen als telemedizinische Kopacken nehmen. Das kann schon sein.
Ja. Perfekt. Also, ich glaube, an dieser Stelle brauchen wir keinen aktuellen Literaturreview. Die Leitlinie empfiehlt sich zu lesen, 259 Seiten. Den Link werden Sie wieder auf der Homepage finden, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Michael, zum Abschluss noch eine kurze Frage. Wenn du jetzt frisch promoviert deine Karriere starten würdest, würdest du dich dann wieder für die Geburtshilfe interessieren und welche Forschungsthemen würdest du dich widmen?
Das ist ja eine geile Frage. Ja, also ehrlich gesagt, von der Leidenschaft her ja. Das ist keine Frage. Von den berufspolitischen Zusammensetzungen kann man sich Zukunftsmodelle vorstellen, die etwas sanfter sind. Also ich wurde mal gefragt, ob ich in meinem späteren Leben, wenn ich wiederkomme, mich dann nochmal entscheiden würde, A, mit Hebamme oder Baby. Also, es ist schon eine Berufsgruppe, die echt heftig ist. Also entweder bin ich bei meinem nächsten Leben selbst Hebamme, und mischt dann von da aus mit auf. Die Leidenschaft für Geburtshilfe ja. Das Politische finde ich manchmal anstrengend und schwierig. Mhm. Und da gibt es sicherlich Kombinationen, die etwas leichter sind. Die einem nicht so sehr in Trab halten, wie das jetzt eben über 30 Jahre bei mir schon der Fall ist. Obwohl ich es auf der anderen Seite auch wieder toll mit dir gehe. Also ich bin da hin und her.
Forschungsthema, du möchtest es nicht vermissen, ne?
Ja, irgendwie auch nicht.
Ja.
Und Forschungsthema ist, ich finde das spannend. Ich brauche eigentlich gar kein neues Forschungsthema, sondern ich hoffe, dass wenn ich dann wieder erweckt werde und meine Promotion sozusagen mich dazu motiviert, wissenschaftlich tätig zu sein, dass mir weiterhin auffällt, wie viele Fragen eigentlich noch da sind.
Noch da sind, ja.
Und ich habe immer früher gedacht, dass wenn du dann irgendwann so eine Professur hast oder überhaupt tätig bist und publizierst, dass das die Hauptsache ist, die Antworten zu finden. Ich finde die Fragen zu finden viel spannender. Und ich hätte nicht vor 30 Jahren gedacht, dass man mit der Geburtshilfe so viel Fragen vorfindet. Mein Chef hat mich damals gewarnt, der hat gesagt, machen Sie nicht mit der Geburtshilfe, damit werden Sie nichts. Machen Sie weiter mit Ultraschall-Endoskopie, weil das so meine erste Leidenschaft auch meine Promotion war. Da ging es um Laparoskopien und Ultraschall. Und ich habe auch gedacht, na gut, stimmt eigentlich, das ist Physiologie, machen halt die Hebammen und der Rest ist uninteressant. Aber nee, ich finde das total klasse. Das ist doch bei uns beiden, oder? Ja. Neonatologie ist das Gleiche. Wer hätte denn vor 30 Jahren gedacht, dass so viele Fragen da sind und so viele Antworten gesucht werden müssen? Also ich würde weiterhin einfach hoffen, dass ich offen bin und Fragen kriege.
Und das Schwierige ist, die Fragen richtig zu formulieren, dass man eine Antwort bekommt, ne?
Ja, genau. Das ist ja dann nachher der Forschungsauftrag, genau, dass die Frage so gestellt wird, dass du die am Schluss beantworten kannst und nicht mit deiner Forschung eine Frage beantwortest, die du dir gar nicht gestellt hast.
Ja. Das ist ja das Spannende, das ist mir eben gerade bewusst geworden, wenn du sagst, es gibt ja wenig Daten zur physiologischen Geburt. Das macht ja 30-40% oder wie auch immer die Zahl ist, aber jedenfalls einen hohen Teil der Kinder aus. Natürlich. Und da gibt es keine Forschung dazu, ne? Das ist relativ wenig Forschung. Spannend.
Ja, wenn du ehrlich bist, also auch wir, die großen Zentren, die viele Geburten machen, die machen die allermeisten sind physiologisch. Es gibt ein paar Kollegen, die haben so viel Angst in der Geburtshilfe, dass sie am Schluss behaupten, alles sei Pathologie, aber das ist ja Quatsch. Das ist übrigens immer eines meiner Geheimnisse hier, ich glaube, weshalb ich auch so ein tolles Team habe. Wenn wir am Morgen über die Dinge aus der Nacht berichten und wirklich viel Pathologie ist, dann frage ich am Schluss immer, und was war dann Ihre schönste Geburt? Weil letztendlich sind die schönsten Sachen, wo wir, natürlich gibt es manchmal Situationen, Pathologie und gut gelöst, und das war dann trotzdem eine tolle Geburt. Aber das, wo man einfach das Glück miterleben darf, das die Eltern haben, wenn so ein Kind zur Welt kommt und diese Atmosphäre zu spüren, das trägt mich nach wie vor und versöhnt mich auch mit vielen Streit, den wir so haben.
Ich glaube, das war ein tolles Schlusswort, das auch den jungen Kolleginnen und Kollegen mitzugeben, dieses tolle, eine normale Geburt, das frische Leben in der Hand zu halten oder so. Ja. Das ist doch immer wieder Motivation, auch die Karriere zu starten.
Genau so ist es. Okay.
Super, Michael. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich war mir sicher, dass es Spaß macht, aber hat noch viel mehr Spaß gemacht.
Ja, das war auch mit dir sehr viel Spaß.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema vaginale Geburt am Termin mit Professor Dr. Michael Abudaken aus Berlin. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.